RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Sollte es nicht schon bald klare Anzeichen für eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben, könnten sich die USA innerhalb von Tagen aus den Gesprächen zurückziehen. Das sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Dort beriet er zum ersten Mal mit europäischen Spitzenvertretern über eine Friedensperspektive. Auch Deutschland war beteiligt. Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Schon jetzt kämen jeden Tag 400.000 kleine Paketsendungen aus China nach Deutschland. Thomas Kuhlmann.
Das müsse jetzt schnell wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden, fordert Merz in dem Interview. Denn, sagt er, bei Billigware aus China fehlten oft Gesundheitsschutz und Produktsicherheit. China produziert weiter viel Billigware, die in den USA durch die Zollaufschläge aber nicht mehr billig ist. Folge dürfte sein, dass China versucht, mehr nach Europa zu exportieren.
Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr zugenommen. Es habe 2024 etwa 3.300 körperliche Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz. Das sind knapp 6% mehr als im Jahr davor. Betroffen sind demnach unter anderem Zugbegleiter, Reinigungskräfte und Kundenberater. Lutz sagte, die Bahn sei ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen. In Istanbul werden heute die ersten Demonstranten vor Gericht angehört, die gegen die Festnahme des Oberbürgermeisters İmamoğlu protestiert haben. Neben 8 Journalisten sind es vor allem Studierende. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Insgesamt sollten heute 189 Personen vor Gericht erscheinen. Für die Hälfte wurde die Anhörung verschoben, laut dem Oppositionssender Halk TV, weil der Gerichtssaal zu klein war. Bei denen, deren Anhörung heute stattfindet, handelt es sich überwiegend um Studierende. Die Staatsanwaltschaft wirft vielen von ihnen Verstöße gegen das Versammlungsrecht vor, manchen illegalen Waffenbesitz und anderen Aufstachelung zu Straftaten in sozialen Medien. Insgesamt wird gegen 819 Personen ermittelt.
Im Osterreiseverkehr hat es auf der A24 in Brandenburg mehrere Unfälle gegeben. Laut der Autobahnpolizei fuhren im Laufe des Vormittags 5-mal Autos auf andere auf. Die meisten Unfälle ereigneten sich zwischen Kremmen und Fehrbellin. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Es entstand nur Sachschaden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag verbreitet dichte Wolken, nur vereinzelt Schauer, maximal 17 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 13, in Perleberg 11 Grad. Morgen abziehender Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Christen gehen den Kreuzweg, gedenken der Hinrichtung Jesu Christi. Am historischen Tatort aber in Jerusalem stört der anhaltende Gazakrieg die Feiertagsstille, berichtet Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Schon seit dem frühen Morgen sind verschiedene Prozessionsgruppen auf der Via Dolorosa unterwegs. Hier gedenken die Menschen der Stationen auf dem Leidensweg Jesu Christi. Der Kreuzweg endet an der Grabeskirche, an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden sein soll und wo sein Grab verehrt wird. In diesem Jahr feiern alle christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren gemeinsam Ostern. Deshalb ist es voll in der Altstadt von Jerusalem und an den heiligen Städten. Tatsächlich sind aber deutlich weniger internationale Pilger gekommen als vor dem Krieg im Gazastreifen. Außerdem können nur wenige Christen aus dem besetzten Westjordanland an den Feierlichkeiten teilnehmen. Die israelischen Behörden erlauben in diesem Jahr nur wenigen zu kommen. Die allermeisten Christen im Heiligen Land sind Palästinenser. Alles ist kompliziert in Jerusalem. Schon dass die drei großen monotheistischen Religionen hier ihre heiligen Stätten haben, sorgt immer wieder für Spannungen. Doch auch wenn man hier nur auf die Christen blickt, ist es schwierig. 13 verschiedene Konfessionen verehren hier in der Grabeskirche die Orte, an denen Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben worden sein soll. Und mittendrin sind Vertreter der deutschen Kirchen. Mitten in der Altstadt gibt es die evangelisch-lutherische Erlöserkirche ganz in der Nähe der Grabeskirche. Joachim Lenz ist dort der Propst und sagt, was in diesem Jahr das Besondere ist. Normalerweise feiern beispielsweise orthodoxe und evangelische Christen zu unterschiedlichen Zeiten Ostern, weil sie unterschiedlichen Kalendern folgen. Doch dieses Jahr fällt das Osterfest für alle Christen zusammen, was in Jerusalem für ein gewisses Gedränge sorgt. Den meisten, so der Propst, sei aber nicht recht nach Feiern zumute, wegen des Krieges in Gaza.
Die anderen christlichen Kirchen bestehen ja aus palästinensischen Christinnen und Christen. Denen fällt das Feiern schon sehr schwer, wenn 80 Kilometer Luftlinie weiter Bomben fallen. Der Schrecken des Krieges, die Gewalt im Westjordanland, auch die Frage nach dem weiteren Ergehen für die Geiseln in den Tunneln des Gazastreifens, das drückt schon sehr. So richtig fröhlich zu feiern, ist etwas, da ist kaum jemandem hier nach.
Und dennoch ist für Propst Lenz mit Ostern eine Botschaft der Hoffnung verbunden. Hoffnung auch für den Nahostkonflikt.
Na, als Christenmenschen sagen wir zu Ostern sozusagen jetzt erst recht. Die Geschichte, die da erzählt wird, dass da einer von den Toten zurückkommt, von Gott zurückgeholt wird, dass es eine Zukunft gibt, wenn alles kaputt scheint, das ist etwas, was wir uns gegenseitig zusprechen und was wir wirklich hoffen, dass das auch politisch, auch gesellschaftlich für die Menschen hier im Heiligen Land so ähnlich Wirklichkeit werden kann.
Kurz hinter der Stadtmauer, hinter dem Zionstor, liegt die Dormitio, ein Benediktinerkloster, das auf Veranlassung von Kaiser Wilhelm Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Gleich nebenan steht der Saal, in dem Jesus das letzte Abendmahl gefeiert haben soll, sagt Abt Nikodemus Schnabel und wird grundsätzlich.
Hier hat alles stattgefunden, hier kulminiert alles. Keine Stadt ist so unfähig zum Smalltalk, kein Land ist so unfähig zum Smalltalk. Hier geht es wirklich um Ganze, hier geht es wirklich um Leben und Tod. Hier geht es wirklich um Schuld, Sühne. Vergebung, Verzeihen, Frieden, also hier geht's um alles, hier geht's um die ganz, ganz großen Themen und da würde ich sagen, da ist Ostern das größte Thema, das wir haben und das passt hier genau hin. Also ohne Ostern wäre ich schon lange nicht mehr hier Mönch.
Abt Nikodemus Schnabel hofft, dass die religiöse Botschaft der Hoffnung lauter wird gegenüber den religiösen Hooligans, wie er die Extremisten aller Religionen nennt. Potenzial sieht der Abt dabei in allen großen Religionen, die in Jerusalem heilige Stätten verehren.
Die Muslime haben erst vor kurzem Ramadan beendet. Dort war ja das große Thema zu merken, wir brauchen Gott als Muslime. Jetzt die Juden Pessach, das große Fest der Befreiung. Und jetzt wir Christen, die wir jetzt feiern, dass Vernichtung, Tod, das Ende, nicht das letzte Wort haben, das ist für mich eine ganz große Hoffnungsbotschaft der Versöhnung und des Friedens.
An Karfreitag erinnern die Christen an das Martyrium, den Tod von Jesus Christus. Doch während ein Ende des Leidens der Palästinenser und der verschleppten Geiseln im Gazastreifen in weiter Ferne scheint, haben die Christen in Jerusalem Ostern und die Auferstehung schon fest im Blick. Am Morgen hatte es in Jerusalem, aber auch in weiten Teilen Israels Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee gab später an, man habe ein Geschoss aus dem Jemen abgefangen. Und auch wenn die christlichen Kirchen an Ostern ihre Friedensbotschaften verbreiten, nach Frieden in Gaza sieht es derzeit nicht aus. Israel hatte vor einem Monat den Krieg wieder intensiviert und greift zahlreiche Ziele aus der Luft an. Nach UN-Angaben sind rund 500.000 Menschen in Gaza wieder auf der Flucht. Weil Israel seit fast 7 Wochen keine Hilfsgüter mehr in das Gebiet lässt, verschärft sich die humanitäre Lage dort dramatisch.
Aus Jerusalem, Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Massiver Angriff der US-Streitkräfte auf einen Ölhafen im Jemen. Nach Angaben der pro-iranischen Houthi-Miliz starben mindestens 58 Menschen, 126 sind verletzt. Die USA bestätigten den Angriff, berichtet aus Washington Samuel Jakisch.
Ziel dieses Angriffs im Jemen sei es nach US-Militärangaben gewesen, den Houthi-Kämpfern eine wichtige Einnahmequelle zu entziehen, indem über den Hafen kein Treibstoff mehr importiert werden könne. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen seit Beginn des Gaza-Krieges in Israel vor 1,5 Jahren regelmäßig Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen an, nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen. Die USA hatten Mitte März einen massiven Militäreinsatz im Jemen begonnen, um die anhaltenden Angriffe auf den Schiffsverkehr im Roten Meer zu beenden. Seitdem nehmen die US-Streitkräfte fast täglich Gebiete im Jemen unter Beschuss, die von der Houthi-Miliz kontrolliert werden.
USA-Korrespondent Samuel Jakisch. Am ersten Tag seiner Amtszeit hat US-Präsident Trump den Krieg gegen die Ukraine nicht beendet. Nach 3 Monaten immer noch nicht. Jetzt könnte er sogar ganz aufgeben. Das deutete sein Außenminister Marco Rubio an, berichtet Mareike Makosch.
Nach einem Treffen mit ukrainischen und europäischen Vertretern in Paris sagte Rubio, US-Präsident Trump sei zwar weiterhin an einem Abkommen interessiert, er habe aber viele andere Prioritäten weltweit. Und wenn eine Einigung nicht möglich sei, werde Trump womöglich sagen, wir sind fertig. Wenn es beiden Seiten ernst sei mit einem Frieden, dann seien die USA aber bereit zu helfen. Kreml-Sprecher Peskow sagte daraufhin, es habe schon Fortschritte bei den Friedensgesprächen gegeben, im Moment sei aber kein Kontakt zu Trump geplant. Insgesamt seien die Beratungen kompliziert, weil das Thema natürlich schwierig sei. Kurz vor Rubios Äußerungen hatten die USA noch eine Absichtserklärung für ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Trump will Zugriff auf ukrainische Ressourcen und seltene Erden als Ausgleich für die militärische Unterstützung.
Mareike Makusch. 15 Uhr und 10 Minuten, RBB24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung von der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rago schiebt ein Motorradfahrer sein Gefährt auf der Standspur. Während gerade Brandenburg unter Dürre leidet, auch nach den paar Regentropfen heute, kämpft die Alpenregion mit heftigen Niederschlägen. In einigen Schweizer Gegenden blockieren Schneemassen die Zufahrten zu Ortschaften. In Norditalien sind es Wassermassen, vor allem in Venetien und Emilia-Romagna, die auch Menschenleben bedrohen, berichtet aus Rom Lisa Weiß.
Die Zahl der Toten bei den schweren Unwettern in Italien ist auf 3 gestiegen. Nach italienischen Medienberichten sind die Leichen zweier Männer gefunden worden, die gestern von den Wassermassen eines Flusses mitgerissen worden sind. Ihr Auto war in der Nähe von Vicenza in der Region Venetien in ein Loch in einer Brücke gefallen, die offenbar durch das Hochwasser halb eingestürzt war. Schon zuvor war ein 92-Jähriger im Piemont tot aufgefunden worden. Offenbar hatte er es nicht mehr aus dem Haus geschafft, als ein Bach in der Nähe über die Ufer getreten war. Grundsätzlich hat sich die Lage in Norditalien erst einmal etwas entspannt. In der Region Piemont, die besonders schlimm betroffen war, soll es erst einmal kaum noch regnen. Die Pegelstände der Flüsse gehen dort teilweise schon zurück. Allerdings ist die Hochwassergefahr in der Gegend von Parma und Piacenza in der Region Emilia-Romagna gestiegen. In Südtirol gab es keine schweren Unwetter, anders als teilweise in Deutschland berichtet. Über die Osterfeiertage soll es in weiten Teilen Italiens noch einmal regnen. Allerdings werden keine schweren Unwetter mehr erwartet.
Italien-Korrespondentin Lisa Weiß. Die nächste Reportage hat sich gewaschen. Sie kommt aus der im Krieg schwer beschädigten westsyrischen Stadt Aleppo. Seit einem Jahr hat sie einen kulturellen Stolz. Die UNESCO erklärte Aleppo Seife zum Weltkulturerbe. In der Manufaktur von Hisham Yebeili wird sie aus erlesenen Zutaten wie seit alten Zeiten hergestellt. Während des Krieges war die Produktion zwar abenteuerlich, aber kaum unterbrochen. Jetzt hofft der Familienunternehmer auf bessere Zeiten. Korrespondent Moritz Behrendt hat bei ihm angeklopft.
Frühmorgens in der Altstadt von Aleppo. Viele der historischen Gebäude sind zerstört. Jebeili Soap Factory steht auf einem grünen Schild vor einem steinernen Bau, der einigermaßen intakt zu sein scheint. Aber auch hier hat der Krieg Spuren hinterlassen, wie Hisham Jebeili bei einem Rundgang zeigt.
Hier schlug ein Geschoss im Dach ein. Wir haben das Dach an dieser Stelle mit neuem Holz repariert. Als ich das Holz transportieren wollte, stoppten mich Assads Sicherheitsleute und warfen mir vor, Altertümer zu schmuggeln.
Seit rund 2 Jahrhunderten produziert die Familie Jebeili in der alten Karawanserei die traditionelle Aleppo-Seife. Im Erdgeschoss wird die Seife in großen steinernen Trögen gesiedet. In der Luft liegt der Geruch der beiden wichtigsten Zutaten. Olivenöl und das Öl der Frucht des Lorbeerbaums. Ein Mitarbeiter beschreibt den Produktionsprozess.
Ich wende die heiße Masse, damit sie eine gleichmäßige Konsistenz bekommt. Danach wird sie nach oben gepumpt und für 5 Stunden auf dem Boden gelagert. Jetzt gießen wir das Lorbeeröl auf die restliche Masse. Es handelt sich um 100% reines Lorbeeröl, ohne jegliche Verunreinigungen.
Die Oliven- und Lorbeerbäume wachsen im Umland von Aleppo und in Afrin, weiter nördlich, einem Gebiet, das von türkischen Soldaten kontrolliert wird. Die Rohstoffe in die Fabrik zu bekommen, sei abenteuerlich gewesen in den letzten Jahren, erzählt Firmenchef Jebeili.
Wir haben das Olivenöl erst von Afrin nach Deir Essor gebracht. Wenn es von den vielen Räubern auf der Strecke nicht geklaut wurde, mussten wir es über den Fluss transportieren. Wenn das Öl dort nicht untergegangen ist, bestand immer noch die Gefahr, dass es von Assads Soldaten konfisziert wird, bevor es Aleppo erreicht. Es war sehr riskant. Wenn wir mit Haschisch oder anderen Drogen gehandelt hätten, wäre es leichter für uns gewesen.
Im Obergeschoss gießen Arbeiter mit einem Schlauch die grüne Seifenmasse auf den gefliesten Fußboden. Der Chef selbst kontrolliert, ob sich die flüssige Seife gleichmäßig verteilt. Aber die Herstellung bleibt Handarbeit. Jedes Stück ist ein bisschen anders als das nächste.
Die Seifen wiegen mal etwas mehr, mal etwas weniger. Der Gewichtsunterschied kann bis zu 20 Gramm betragen.
Die Produktion findet ausschließlich von Dezember bis April statt. Nur in dieser Zeit ist es kalt genug, damit die Seife aushärtet. 2023 waren die Kriegsschäden an dem Gebäude gerade behoben, als der nächste Schicksalsschlag folgte.
Dann kam das Erdbeben und zerstörte das ganze Dach der Karawanserei. Die ganze Produktion war hinüber. Schlamm, Holz, Eisenstücke und Staub lagen auf der Seife. Alles war zerstört. Wir haben das wieder aufgebaut und hergerichtet.
Inzwischen stellt Jebeili wieder 500 Tonnen Seife im Jahr her. Im Akkord stempelt ein Mitarbeiter die inzwischen harten Seifenstücke mit dem Logo der Firma.
Hier steht drauf geschrieben, Seife, dann die Initialen meines Vaters, Mohammed Adnan Jebeili und Aleppo.
Nach dem Sturz des Assad-Regimes hofft der Firmenchef, dass es mit seinen Geschäften aufwärts geht. Die neuen Machthaber hätten versprochen, Unternehmern keine Steine in den Weg zu legen, erzählt er. Und Kunden für die berühmte Seife aus Aleppo, die gäbe es in der ganzen Welt.
Eine Reportage aus Syrien von Moritz Behrendt über die Aleppo-Seife, ein UNESCO-Weltkulturerbe.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Normalerweise auf den Kinoleinwänden sorgen die Osterferien genauso wie die Sommerferien eher für eine Flaute. Aber in diesem Jahr kann man sich tatsächlich mal nicht beschweren. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Viel Blutiges, viel Spannendes, aber auch Zärtliches Neues ist in dieser Woche in den Kinos angelaufen. Alex Garlands überragender Echtzeit-Kriegsmiterleben-Thriller Warfare zum Beispiel, ein beeindruckender Film, auf den wir heute in der Sendung etwas genauer schauen. Im Gespräch außerdem Felix Kramer, der neben Julia Jentsch die Hauptrolle in dem etwas anderen Familiendrama Was Marielle Weiß spielt, das am Ende von Abgedreht. Los geht es jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick und mit Was Marielle Weiß. Was, wenn die eigene Teenager-Tochter auf einmal alles mitbekommt, was man auf der Arbeit, zu Hause, im Schlafzimmer oder sonst wo treibt? Was Marielle Weiß mit Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern und Leni Geiseler als Tochter mit neu erwachten, übersinnlichen und auch ein bisschen unheimlichen Fähigkeiten spielt mit genau dieser Idee und stellt damit eine Familie und vor allem das Selbstbild der beiden Elternteile auf die Probe, die nun eben auf einmal unter dauernder Beobachtung stehen.
Heute habe ich mal so richtig, immer so richtig gesagt, bis hier und nicht weiter.
Stimmt doch gar nicht. Marielle, wir müssen das Ganze wieder abstellen.
Damit du in Ruhe Papa betrügen kannst.
Ich habe mit Max nur geflirtet, mehr nicht. Das machen Erwachsene manchmal.
Sag es Papa.
Warum Marielle auf einmal so ziemlich alles mitbekommt, was ihre Eltern so tun und lassen, das wird nicht wirklich erklärt und ist letztlich auch egal. Wichtiger ist Regisseur Frederik Hamalek, wie die drei damit umgehen, wie Marielle ihre neue Macht auch ein bisschen ausnutzt und vor allem, wie Mutter und Vater versuchen, sich besser zu machen, als sie sind, sich gegenseitig ausspielen und sich unbeholfen irgendwie dabei auch neu entdecken. Nicht komplett durchdacht, aber als bitterkomische Scheidungsfantasie und absurde Versuchsanordnung durchaus amüsant, was Marielle weiß. Irgendwann kommen zwar Vampire, aber davon sollte man sich im Fall von Ryan Cooglers Blood and Sinners Ausflug ins Mississippi-Delta der frühen 1930er Jahre nicht abschrecken lassen, außer man hat wirklich Probleme, Blut zu sehen. Zwei im Ersten Weltkrieg und in der Chicagoer Gangsterwelt abgehärtete Cousins, beide gespielt von Creed und Black Panther-Star Michael B. Jordan, kehren zurück in ihre alte Heimat in Mississippi, um dort in einer alten Mühle eine Blueskneipe für Schwarze zu eröffnen. Doch dann wird die grandiose Eröffnung irgendwann zur Todesfalle, als drei Vampire vor der Tür stehen und die Party sprengen.
Wenn du weiter mit dem Teufel tanzt, folgt er dir irgendwann nach Hause.
Was selbstverständlich ein bisschen auch wie Tarantinos From Dusk Till Dawn Vampirnacht wirkt, ist aber viel mehr als ein grandioser Trash-Horrorfilm. Es ist eine vibrierende Blues-Hommage, ein Fest afroamerikanischer Tradition und nebenbei auch noch eine fantastische und wichtige Abrechnung mit dem Ku Klux Klan. Ein mitreißendes, rauschhaftes und cooles Kinoerlebnis. Blood and Sinners. der Berlinale in diesem Jahr wurde mit dem norwegischen Film Träume der dritte Film der losen Oslo-Stories-Trilogie mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Die drei Filme von Dag Johan Haugerud, die sich um zwischenmenschliche Nähe und auch um Oslo drehen, kommen nun alle in kurzer Folge in die Kinos. Angefangen mit Liebe, in dem mit einem schwulen Krankenpfleger und einer Ärztin über Liebe, Sex und Beziehungsmodelle nachgedacht wird.
Ich kann es immer noch nicht fassen, Marianne. Du gehst direkt vom Knutschen mit dem Geologen zum Sex mit dem Schreiner über.
Während die Ärztin Marianne hier also auf den ersten Blick von ihrem Kollegen mehr Abenteuerlust gelernt hat, findet der Krankenpfleger eine tiefe Verbindung zu einer flüchtigen Bekanntschaft, der er kurz darauf als Krebspatient auf der Urologie wieder begegnet. Am Anfang wird hier vielleicht noch etwas zu viel geredet, aber im Laufe der sommerlichen Begegnungen, Dates, Ferienaufenthalte und Gespräche plus geologischer bis geschichtlicher Oslo-Erkundung wird der Film immer sinnlicher, stimmungsvoller und schöner. Oslo Stories, Liebe. Die wichtigsten Neustarts der Woche waren das im Überblick. Ebenfalls neu angelaufen ist Alex Garlands neuer Film Warfare, der einen wahren Kriegseinsatz einer kleinen US-Einheit in Echtzeit in diesem Spielfilm zu einem zupackenden, fesselnden und erschütternden Miterleben macht. Markus Eicher stellt Warfare vor.
Warfare heißt übersetzt Kriegsführung und Krieg. Und dies beides stellt Alex Garland ins Zentrum seines eineinhalbstündigen Films. Er beschreibt, wie eine Gruppe amerikanischer Soldaten, die sich 2006 in einem Wohnhaus im Irak verschanzt hat, unter Beschuss von Al-Qaida-Milizen kommt und ums Überleben kämpft. Bei Drehbuch und Regie arbeitete Garland mit einem Veteranen einer Navy Seals-Einheit zusammen, auf dessen Erlebnissen die Geschichte beruht. Warfare beginnt mit einer Szene, in der sich US-Militärs Zugang zu einem Haus in einer staubigen Straße verschaffen und die verängstigte Familie dort in einem Raum zusammenpferchen. Man wartet angespannt auf Unterstützung, während sich gleichzeitig draußen in den umliegenden Häusern und auf den Dächern der Ring der nahenden Angreifer zusammenzieht.
Alpha 2, ein paar Jungs bewegen sich in unsere Richtung.
Copy, bei uns mobilisiert sich auch einiges.
Die führen definitiv Waffen bei sich.
Truppenansammlungen zu sehen.
Funksprüche, Kommandocodes, Angst. Warten.
Hier Frogman 6 Romeo, fordern Evakuierung an letzter Position.
Wir haben Copy 1, Position Kontakt 2.
Warfare arbeitet mit einem ausgeklügelten Soundteppich. Pulsierende Töne, verzerrte Geräusche, ratternde Schusssalven und der infernalische Lärm explodierender Granaten werden unterschnitten von absoluter Stille. Garland zeigt seine Protagonisten als Gefangene in ihrem Versteck, die bangend auf die Rettung durch zwei herannahende Panzer warten. Ein Überlebenskampf gegen die Zeit und trotz Luftraumüberwachung gegen den immer stärker werdenden Druck der Angreifer.
Kommen wir zu euch oder ihr zu uns?
Stand by. Ankunftszeit unbekannt.
Los, Aufbruch!
Alex Garland verzichtet in seinem aufwühlenden Kriegsdrama, das ab 16 Jahren freigegeben ist, auf jeden politischen Bezugsrahmen, auf stilisierte Helden, scheinheiliges Pathos. Im Zentrum stehen junge Männer, der Kampf und der Tod. Hektik durcheinander, gebrüllte Befehle, Schmerzensschreie, einschlagende Kugeln. Das ist dabei bei aller Grausamkeit des Geschehens perfekt choreografiert. Die blutige Absurdität dieses Kampfes drückt einen tief in den Kinosessel.
OP-1, Extrahierungstransport unterwegs.
3 Minuten noch!
3 Minuten!
2 Minuten noch!
2 Minuten!
Wo seid ihr?
Sucht nach dem Blut im Rauch!
Wir können unsere Position nicht halten!
Zurück! Zurück!
Auf den Boden! Runter! Runter!
Noch 1 Minute!
1 Minute!
Feindbewegung im Gebäude und gegenüber!
Roger, stand by. Feuer frei!
Dem legendären US-Regisseur und Weltkriegsteilnehmer Samuel Fuller wurden einst die Worte zugeschrieben, dass alle Antikriegsfilme in ihrem Nukleus natürlich voyeuristische Kriegsfilme sind. Diesem Vorwurf kann sich auch Warfare nicht entziehen. Und doch bezieht der Film Stellung, indem er, wie eine Kritikerin zutiefst passend schrieb, das Kino zu einem Ort macht, in dem der Krieg uns die Orientierung nimmt. Ein Film wie ein visueller Magenschwinger, der lange nachwirkt.
Alex Garlands beeindruckender neuer Film Warfare, jetzt im Kino. Ein Beitrag war das von Markus Eicher. Nicht die Eltern wissen die ganze Zeit, was ihr Kind so tut, sondern umgekehrt. Mit dieser Grundidee spielt der Film Was Marielle weiß. Die Hauptrollen in dieser Familiensatire spielen Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern, deren Tochter durch eine neue übersinnliche Fähigkeit auf einmal alles mit anhören und beobachten kann, was sie erleben und wie sie sich verhalten. Womit sich für Felix Kramer allerdings auch eine viel größere Frage stellt.
Also für mich ist so ein Punkt, sind wir nicht heutzutage die ganze Zeit in dieser Beobachtung schon drin, ohne dass wir es merken, also in dieser Selbstausbeutung, in diesem Social-Media-System, alles preisgeben, nahbar sein, gläsern, was auch immer, du kannst da so viel draus machen.
Und all das, all diese übergeordneten Gedanken werden in Was Marielle weiß im Mikrokosmos einer Familie gebündelt, weil die Tochter auf einmal nach einer Ohrfeige in der Schule übersinnliche Fähigkeiten entwickelt und alles mitkriegt, was ihre Eltern so tun und lassen.
So bürgerliche Mitte, heile Welt, Haus, Auto, Mama, Papa, Ball, na kommt mal her, weißt du, wie so ein Teilchenbeschleuniger. Ich gebe der Tochter jetzt mal so eine Fähigkeit und dann gucken wir mal. Das fängt mit so einem mit so einem Spüren an. Das Kind spürt etwas. Dann wird es natürlich durch die Ohrfeige ein richtiges Spüren. Dann wird es ganz simpel. Dann kommen Sinne dazu, wie wirklich sehen und hören. Also dieses Dr. Mabuse-Thema. So. Und dann wird es wieder am Ende zu einem Gefühl.
Im Grunde also ist Was Marielle weiß eine Trennungsgeschichte. Und während Julia Jentsch als Mutter ihren Mann schon fast verlassen hat, versucht Felix Kramer in seiner Rolle als Vater seine Männlichkeit zu bewahren.
Und das aus diesem Wurm, der ist ja auch so, ja, was Unangenehmes, aber trotzdem umarme ich den, weil der was draus macht, der sagt allen, ich höre ab morgen mit dem Rauchen auf. So, weißt du, der versucht dem Bild, was er seiner Tochter preisgibt, gerecht zu werden. Und das finde ich auch rührend. Und dafür so jemanden habe ich auch ein zärtliches Gefühl, weil ich so denke, kennen wir doch alle, dass wir irgendwie mal an dem Tisch abends den Mund zu voll nehmen und sagen, oh, jetzt muss ich aber abliefern, ne?
Für Felix Kramer, der vor ein paar Jahren mit den beiden Serien Dogs of Berlin und Warten auf den Bus nochmal einen richtigen Karriereschub bekam, ist sein Part in Frederik Hambalecks Was Marielle weiß außerdem auch mal eine ganz andere Rolle als die, die er sonst eher spielt.
Und ich fand die Figur ganz toll. Es ist eine moderne Männerfigur. Es ist für mich gerade die Suche. Die guten Männerfiguren sind sehr rar, muss man schon sagen. Das ist auch, hat alles seine Gründe, wie auch immer. Aber ich lebe ja jetzt in meiner Zeit und ich werde auch einen Teufel tun, die ganzen Väter und Urgroßväter der ganzen Gesellschaft irgendwie die auf meine Schultern zu laden und für die jetzt irgendwie Buße zu tun, sondern ich suche natürlich nach komplexen Männerfiguren und das ist so eine unsicher, weich, ängstlich, das ist alles ganz toll und für mich auch war das auch neu und das war auch für Frederik, dem Regisseur, fand er natürlich ganz toll. Also Felix möchte dich natürlich mal sehen, dass du nicht die Tür eintrittst oder keine Antwort auf die Frage hast, so eine Figur, ne?
Felix Kramer war das. Zu sehen ist er jetzt in Was Marielle weiß im Kino. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Bis nächste Woche und ich wünsche schöne Feiertage.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Erkner und Rüdersdorf ist nach einem Unfall die Standspur gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest gibt's Stau mit 20 Minuten Verzögerung. A11 Berlin Richtung Stettin vor der Ausfahrt Fenofurt gibt's Stau, hier 10 Minuten plus. A24 Berlin Hamburg zwischen Kremmen und Neuruppin Stau mit 20 30 Minuten plus. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf Stau plus 10 Minuten. Zudem steht ein liegen gebliebenes Fahrzeug auf der linken Spur. Stadtverkehr Berlin A100 der Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Baustelle in Höhe Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. Weidmannslust, die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Halali-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier gab es einen Wasserrohrbruch. Und Marzahn, die Bitterfelder Straße ist wegen Bauarbeiten in Höhe Hohenschönhauser Straße in beiden Richtungen gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Sollte es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben, könnten sich die USA innerhalb von Tagen aus den Gesprächen zurückziehen. Mareike Markusch.
Nach einem Treffen mit ukrainischen und europäischen Vertretern in Paris sagte Rubio, US-Präsident Trump sei zwar weiterhin an einem Abkommen interessiert, er habe aber viele andere Prioritäten weltweit. Und wenn eine Einigung nicht möglich sei, werde Trump womöglich sagen, wir sind fertig. Kreml-Sprecher Peskow sagte daraufhin, insgesamt seien die Beratungen kompliziert, weil das Thema natürlich schwierig sei.
Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr zugenommen. Es habe 2024 etwa 3.300 körperliche Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz. Das sind knapp 6% mehr als im Jahr davor. Betroffen sind demnach unter anderem Zugbegleiter, Reinigungskräfte und Kundenberater. Lutz sagte, die Bahn sei ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen. Zum heutigen Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Kreuzigung Jesu. Tausende Gläubige haben sich in der Altstadt von Jerusalem zu Prozessionen versammelt. Dabei trugen sie Holzkreuze durch die Via Dolorosa. Aus Jerusalem Jan-Christoph Kitzler.
Der Kreuzweg endet an der Grabeskirche, an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden sein soll und wo sein Grab verehrt wird. In diesem Jahr feiern alle christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren gemeinsam Ostern. Deshalb ist es voll in der Altstadt von Jerusalem und an den heiligen Städten. Tatsächlich sind aber deutlich weniger internationale Pilger gekommen als vor dem Krieg im Gazastreifen.
In Norditalien haben schwere Überschwemmungen als Folge von Unwettern mindestens 3 Menschen das Leben gekostet. Im Piemont ist laut Behörden ein 92-Jähriger gestorben, nachdem er in seinem Haus vom Hochwasser eingeschlossen war. In der Region Venetien wurden die Leichen von 2 Männern geborgen. Ihr Auto stürzte offenbar von einer Brücke, die von den Wassermassen eines Flusses teilweise zerstört worden war. Auch in der Schweiz und in Frankreich führten Regen und Schneefälle zu Stromausfällen, Erdrutschen und umgestürzten Bäumen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag verbreitet dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer bei maximal 17, in Berlin bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 12, in Guben 15 Grad, es weht schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehender Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Am Ostersonntag trocken, zeitweise Sonne und lockere Wolken 19 bis 24 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Unser Thema am Karfreitag im RBB 24 Inforadio ist vom Dunkel ans Licht. Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde wird es um das jüdische Gedenken an die Befreiung der KZs und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gehen. Wir hören Jüdinnen und Juden aus Berlin und Polen und folgen ihrem Blick auf die Formen des Erinnerns und ihren persönlichen Bezug zur Geschichte. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland hat ihre Wurzeln heute zum größten Teil in der untergegangenen Sowjetunion. Für ihre Familien war der 9. Mai, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, immer von großer Bedeutung. Und wie ist es heute? Carsten Dippel hat russisch- und ukrainischstämmige Jüdinnen und Juden in Berlin getroffen.
Ein ums andere Mal hat Lars Umansky, wenn er den Reichstag besuchte, nach dem Namen seines Urgroßvaters gesucht. Etliche Rotarmisten haben sich nach dem Sieg im April 1945 auf den Steinen des zerschossenen Reichstags mit ihrem Namen verewigt. Einer von ihnen war Lars Umanskys Vorfahre.
Das war immer so Zeit seines Lebens eine ganz große Sache, auf die er sehr stolz war.
Lars Umansky wurde in der Ukraine geboren. Aufgewachsen ist der Diplomjurist, der sich viele Jahre in der Jüdischen Studierendenunion engagierte, in Nordrhein-Westfalen. Die sogenannten Kontingentflüchtlinge, die wie seine Familie nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland kamen, haben ein neues jüdisches Erinnern an den Zweiten Weltkrieg und an die Shoah mitgebracht.
Der Sieg über den Faschismus, ja. Und dass man Teil irgendwo davon war, dass man für das Gute quasi gekämpft hat. Aber letzten Endes, so einfach ist das ja nicht.
Solange ihre Großeltern lebten, verbrachte Marina Czerniewski, die in Lemberg geboren wurde, den 9. Mai bei ihnen. Sie erinnert sich, wie ihr Großvater sich immer an diesem Tag einen blauen Kittel anzog und sich seine Orden an die Brust heftete. Er hatte es einst als Soldat der Roten Armee bis nach Prag geschafft.
Ich glaube, das war ein selbstverständlicher Tag des Sieges, auch gar nicht der 8. Mai, sondern der 9. Mai. Er hatte sehr viele Auszeichnungen bekommen. Und diese Orden präsentierte er einmal im Jahr beim gemeinsamen Abendessen.
Für die Erinnerung an den jüdischen Beitrag im Kampf gegen die deutschen Invasoren war in der Sowjetunion kein Platz, wie auch über die Shoah offiziell kaum gesprochen wurde. Das Erinnern daran war sehr privat, erzählt Marina Czerniewski.
So deutlich war das nicht, aber die Shoah hat schon eine ganz große Rolle in unserer Familie gespielt, zum Teil auch durch sprachliche Auslassungen, aber Andeutungen, die im Raum standen, und das war am 9. Mai spürbar.
Jenseits des privaten, familiären Erinnerns war der 9. Mai, der Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus, politisch stark aufgeladen. Er hatte einen festen Platz im Kalender. Schulkinder klopften an die Türen von Veteranen, sie überreichten Blumen, sagten Gedichte auf. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, vor allem seit dem Machtantritt Putins, habe sich das offizielle Gedenken mehr und mehr nationalistisch überformt, sagt der grünen Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky, der in Astrachan an der Wolga aufwuchs. Seine Großeltern überlebten die Shoah, weil sie gerade noch rechtzeitig aus Odessa und Cherson fliehen konnten.
Diese Erinnerung an den gemeinsamen Sieg war etwas, was eben alle einte, wenig umstritten war, wenig ideologisiert war damals und damit sich als Klammer für die gemeinsame Identität eignete. In meinen Erinnerungen an die Sowjetunion war es wenig zelebrieren. Es ging vielmehr um das Erinnern, Gespräch suchen mit Älteren. Es gab viel Nachdenklichkeit auch dabei. Und diese Nachdenklichkeit ist peu à peu durch die Ideologisierung in den Putin-Jahren abgebaut worden.
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat zu erheblichen Rissen im jüdischen Gedenken an den 9. Mai geführt.
Ich schaue auch anders auf die Bedeutung dieses Tages. Das ist alles in Russland nicht mehr sichtbar und das wird instrumentalisiert für einen einzigen Zweck, einen Mythos zu schaffen, der russische imperiale Aggression legitimiert.
Marina Czerniewski hat sich von den Formen des offiziellen Gedenkens an den 9. Mai 1945 verabschiedet.
Sie haben sich dieses Gedenken einfach genommen und uns dadurch unmöglich gemacht, diesem Gedenken so nachzugehen, wie wir das früher gemacht haben. Und diesen Tag die Bedeutung beizumessen, die ihm vielleicht zusteht.
Das geht Lars Umansky ähnlich. Schon einige Jahre feiere man diesen 9. Mai in seiner Familie nicht mehr.
Um irgendwie selbst ganz klar Nein zu sagen zu dieser Instrumentalisierung, zu dieser Politisierung. Mein Großonkel ist umgekommen, zig weitere Familienmitglieder sind umgekommen. Einige gefallen, ja, und andere zum Teil im Babi Yar ermordet worden, in anderen Stellen der Ukraine, in Belarus, da kommt die Familie meines Vaters teilweise her. Das hatte nichts mit Verherrlichung zu tun. Es war ein Sieg, aber quasi voller Tränen.
Ein Erinnern an den Sieg über Nazi-Deutschland und zugleich an Vertreibung und Vernichtung. Carsten Dippel über jüdisches Gedenken. Zu den alteingesessenen jüdischen Familien Berlins gehört die Familie Simon. Hermann Simon ist 75 Jahre alt und in Ost-Berlin aufgewachsen. Der Historiker begann kurz vor dem Fall der Mauer, die Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum aufzubauen und blieb 27 Jahre lang ihr Direktor. Die ehemalige große Synagoge an der Oranienburger Straße ist heute Kulturort und Zentrum der Geschichte des Berliner Judentums. Hermann Simons Mutter war als junge Frau von 1942 bis 1945 in Berlin untergetaucht und hat so den Holocaust überlebt. Über diese Zeit hat sie ihrem Sohn viele Jahre später ausführlich erzählt. Daraus entstand das Buch »Untergetaucht«, ein einmaliges persönliches Dokument über jüdisches Überleben in Berlin. Ich habe Hermann Simon in seinem angestammten Kiez in Berlin-Pankow getroffen und ihn zunächst gefragt, was er mit den Jahrestagen zum Ende des Zweiten Weltkriegs und zur Befreiung verbindet.
Naja, ich denke zunächst einmal an meine eigene Familie, für die das Kriegsende eben eine wirkliche Befreiung von Verfolgung war. Mein Vater war ja in der sogenannten Emigration. Der war nicht hier, aber meine Mutter war hier. Wo ist sie befreit worden? In Kaulsdorf. Das war schon Ende April 1945. Wenn sich das dann jährt, und nicht nur wenn sich das jährt, denke ich daran.
Ihre Mutter, muss man sagen, hatte sich 3 Jahre lang in Berlin versteckt. Sie war unheimlich mutig, wenn man diese Autobiografie aus ihren Erzählungen, die sie ja aufgezeichnet haben, liest. Das muss wirklich eine große Befreiung gewesen sein dann für sie.
Ja, war es auch. Aber es war irgendwie, dieser Augenblick selbst war dann ohne Dramatik. Sie war dann plötzlich frei. Ja? Und das musste sie erstmal alles begreifen. Untertauchen war das eine, das ging, so sagte sie, relativ einfach, aber auftauchen war schwieriger im Grunde, aber beides ist gelungen.
Das Auftauchen war fast schwieriger als das Untertauchen, was meinen Sie damit?
Ja, dass man wieder sich ganz normal in der Gesellschaft bewegen kann, auch sprachlich, und dass man nicht so unendlich viele Rücksichten nehmen musste, dass man einfach keine Angst mehr hatte und nicht darüber nachdenken musste, was passiert jetzt, wenn ich aus diesem Quartier, in dem ich gerade bin, rausfliege oder es verlassen muss.
Welche Rolle haben diese Jahrestage, der Tag der Befreiung, bei Ihnen in der Familie gespielt? Haben Sie dann wirklich gefeiert? Haben Sie daran gedacht in diesen Tagen?
Ich bin sicher, dass meine Mutter daran gedacht hat. Ganz sicher. Wie ich überhaupt sicher bin, dass sie unentwegt an diese Zeit gedacht hat, sonst hätte sie sie nicht so exakt beschreiben können. Aber das hat sie alles nicht thematisiert. Also es war dann nicht so, dass irgendjemand sagte, also morgen ist der 8. Mai, da werden wir mal kräftig feiern oder so. Das war nicht der Fall. Aber ich glaube, dass das ständig eine Rolle spielte.
Ihre Familie war ja direkt nach dem Krieg auch in der jüdischen Gemeinde in Berlin aktiv, zumindest eingebunden.
Ja.
Schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg begannen ja die ersten Gottesdienste in den Gebetsräumen irgendwo, wo vielleicht ein Raum überhaupt zur Verfügung stand. Wann ging denn das wieder los und wer war da?
Das wieder los? Relativ zeitig. Also es gibt ja die Erinnerung des ersten Nachkriegsrabbiners Martin Riesenburger, der über den 23. April 1945 zunächst berichtet, als es 15 Uhr nachmittags war, da durchschritt das Tor unseres Friedhofs der erste sowjetische Soldat. Aufrecht und gerade war sein Gang. Ich hatte das Gefühl, dass er mit jedem Schritt bei seinem Kommen zu uns ein Stück des verruchten Hakenkreuzes zertrat. Das war am 23. April 1945, und relativ bald danach gab es wohl einen der ersten Gottesdienste auf dem Friedhof im Weißen See, nämlich am 11. Mai 1945. Der erste öffentliche Gottesdienst, so schreibt Riesenburger.
Schwer vorzustellen, was für eine Bedeutung das hatte für die Überlebenden. Ja, das muss ungeheuerlich.
Das muss ungeheuerlich gewesen sein, ja. Ja.
Ihre Mutter war Professorin für antike Literatur- und Kulturgeschichte an der Humboldt-Uni. Ja. Ihr Vater war Professor für Philosophie, Geschichte und Hebraistik und Arabistik. Ja. Und Sie sind ja so ein bisschen in die Fußstapfen Ihrer Eltern getreten als Historiker. Ja. Dann haben Sie 1988 die erste Ausstellung über jüdisches Leben in Ost-Berlin organisiert und kuratiert. Die hieß Und lehrt sie Gedächtnis, so war der Titel.
Richtig. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Erich Mühsam. Und wir fanden das ganz gut als Ausstellungstitel. Im Grunde war es eine Ausstellung, die auch hätte heißen können Juden in Berlin. Und wahnsinnig erfolgreich. Weil es eigentlich zum ersten Mal so etwas in einem solchen Rahmen gezeigt wurde.
Ziemlich spät, ja?
Ja, aber besser spät als nie.
Wie war die Aufarbeitung in der DDR? Wie haben Sie das empfunden als Teil der jüdischen Gemeinde und als Historiker, als Jude?
Ich habe das empfunden, dass es zu wenig ist. Auf jeden Fall zu wenig und mitunter auch einseitig, so dass der jüdische Widerstand viel zu wenig vorkam. Aber das hat sich ja dann in den Jahren 87, 88 durchaus geändert.
Ja, und diese Ausstellung hat ja im Grunde genommen so einen beruflichen Grundstein für Ihre weitere Arbeit gelegt, kann man sagen, ne?
Kann man sagen.
Dann wurde ja das Zentrum Judaikum in der neuen Synagoge von Ihnen aufgebaut. Und das ist ja zu einem der Wahrzeichen der Stadt geworden.
Ja, das hat man in dem Augenblick, als ich das alles verantworten durfte, gar nicht gemerkt. Es war alles so aufregend, so schnell. Klar, wir haben Berlin, wie soll man sagen, ein Stück seiner Skyline oder so zurückgegeben.
Unbedingt.
Wenn man auf der Schlossbrücke steht und dann plötzlich diese goldene Kuppel sieht, ach, da geht so ein freundliches Lächeln über mein Gesicht, das muss ich schon sagen.
Ja, es ist ja auch nicht nur schön, sondern es hat ja einfach auch eine unglaubliche Bedeutung.
Ja, innen drin hat sie insofern eine Bedeutung, als man erahnen kann, wie prächtig das einst gewesen ist. Man sieht, da war was. Und da kann auch wieder was werden.
Also es gibt da jetzt die ständige Ausstellung natürlich, Veranstaltungen, Filmreihen, Diskussionen, was alles zu so einem kulturellen Zentrum eigentlich dazugehört. Und oben gibt es auch einen Gebetsraum.
Ja, weil wir haben immer gesagt, Synagoge ohne Synagoge geht nicht. Ohne zu wissen, dass da mal irgendwann eine Betergemeinschaft ist, für die der Raum praktisch im Grunde zu klein ist. Das habe ich niemals geahnt.
Was soll das Zentrum Judaikum leisten? Was ist die Idee aus Ihrem Verständnis?
Aus meinem Verständnis ist das Wichtigste, was das Zentrum Judaikum besitzt, das Archiv. Das sind Akten deutscher jüdischer Gemeinden und damit ist dieses Haus ein Forschungszentrum. Und wer sich mit der Geschichte der Juden in Deutschland beschäftigt, der kommt an diesem Archiv nicht vorbei.
Also in dem Archiv sind ja Tausende, zigtausende Unterlagen, Dokumente.
Und die Archive so sind, ja.
Auch über Ihre eigene Familie, über das Leben Ihrer Mutter?
Ja, da gibt es sicher auch irgendwas. Es gibt auch was über mich. Es ist mir mal gelungen, die Akten des jüdischen Krankenhauses in Berlin für das Zentrum Judaikum zu sichern. Und ich bin im jüdischen Krankenhaus geboren und ich könnte Ihnen, wenn wir da ins Archiv gehen, den Eintrag zeigen, in dem steht, wann ich geboren bin und wie viel Gramm ich gewogen habe. Das ist ein bisschen mehr geworden.
Aber wir dürfen auch verraten, dass es 1949 war.
Das können Sie gerne verraten.
Wie vermittelt man jetzt die Grundidee? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Was muss transportiert werden?
Es muss transportiert werden, dass das Gedenken wichtig ist. Dass man da nicht irgendwie anfängt zu relativieren, ja, sondern an Menschen erinnert, die einstmals Teil der Stadtgeschichte waren und die mit anderen Menschen in einem Haus gelebt haben und dann plötzlich ausgegrenzt wurden. Ich glaube auch, dass viele Schülerinnen und Schüler daran interessiert sind.
Wie fühlt es sich für Sie heutzutage an, als Jude in Berlin zu leben? Ist das inzwischen selbstverständlicher oder ist es eher für Sie wieder weniger selbstverständlich geworden?
Es ist irgendwo selbstverständlich, aber ich will mal sagen, wenn Sie heute in eine Synagoge gehen, das ist ja wie ein Hochsicherheitstrakt. Das ist notwendig, ganz sicher notwendig. Aber da fühle ich mich schlecht, muss wirklich sagen. Wir müssen uns immer wieder klar machen, das soll nicht und darf nicht Normalität sein.
Hermann Simon, Historiker und langjähriger Direktor des Zentrum Judaicum in Berlin. Gedenken und erinnern an das Ende des Nationalsozialismus vor 80 Jahren. Was bedeutet das für junge Jüdinnen und Juden in Deutschland heute? Miron Tenenberg hat mit zwei Studenten gesprochen und ist auf viel Zurückhaltung gestoßen.
Ich glaube, Erinnerungskultur ist so ein bisschen ausgelutscht.
Noch ein Anlauf für Emil, den 27-jährigen Studenten.
Aber es wird halt immer sehr gerne instrumentalisiert. Und ich finde gerade deutsche Erinnerungskultur hat so eine Zweischneidigkeit, wo man auf der einen Seite, und gerade ich als Jude in Deutschland, ja dankbar bin, dass es eine gewisse Erinnerungskultur gibt, diese Erinnerungskultur aber nichts bringt, wenn in der gleichen Zeit irgendwelche Teenager vor Auschwitz Nazi-Zeichen machen.
Für ihn seien Gedenkveranstaltungen oftmals eher Lippenbekenntnisse, solange er immer wieder Antisemitismus im Alltag erlebt. Gerade an seinen Unis, der TU und der UdK, ist das Klima unangenehm aufgeheizt. Bisher wäre ihm persönlich jedoch nichts geschehen, erklärt Emil.
Teil dieser Erinnerungskultur, der modernen Erinnerungskultur und die Rolle von mir als Jude in Deutschland ist es, mich nicht verstecken zu wollen. Und da spielt ein gewisses Risiko mit, weil man ja nicht weiß, wie gewaltbereit gewisse Leute sind, die dann einen Tafelstern sehen. Aber ich glaube, präsent sein in Räumen, in denen Juden eher nicht präsent sind gerade, ist super wichtig.
Toni, 22, ist auch Student und wie Emil möchte er seinen richtigen Namen nicht im Radio nennen. Trotz seiner Familiengeschichte mit Opfern in der Shoah ist die Gedenkkultur für ihn und in seinem Umfeld nicht richtig greifbar.
Ich glaube, die wenigsten haben eigentlich wirklich ein Gefühl dafür, was Gedenken bedeutet. Weniger als sich an etwas erinnern, aber wirklich Gedenken, das Aktive selber und das Erinnern selber, glaube ich, findet nicht so präsent statt, wie ich es mir vielleicht wünschen würde oder wie es sein könnte.
Toni und Emil sind mit dieser Ansicht nicht allein, aber sie gehören zu den wenigen, die sich überhaupt öffentlich äußern. Seit dem 7. Oktober haben sich immer mehr Jüdinnen und Juden zurückgezogen, suchen nicht den Kontakt mit der nicht-jüdischen Öffentlichkeit. Dennoch, in seinem neu angefangenen Studium hat Toni bewusst Geschichtsvorlesungen zur NS-Zeit belegt und will das zukünftig noch intensivieren. Für ihn hat es stets eine persönliche Bedeutung.
Naja, dass meine Uroma den allerüberwiegendsten Großteil ihrer Familie durch die Shoah verloren hat, wahnsinnigen Qualen ausgesetzt war und ja, dass ein Leben im Trauma hinterlassen hat. Und das bleibt die ganze Zeit da, ob drüber geredet wird oder nicht.
Miron Tenenberg hat die jüdischen Studenten Emil und Toni getroffen. Polen hat unter der deutschen Besatzung und dem Zweiten Weltkrieg unglaublich gelitten und im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungsgröße so viele Menschen verloren wie kein anderes Land. Insofern war das Ende des Krieges zunächst eine wirkliche Befreiung für die Menschen dort. Für die jüdische Bevölkerung war das anders. Von den einst 3,5 Millionen Jüdinnen und Juden hatten nur wenige die Shoah überlebt. Und die wenigen stießen auch nach dem Krieg in der polnischen Bevölkerung auf Ablehnung, oft auf blanken Hass. Heute leben etwa 17.000 Jüdinnen und Juden in Polen. ARD-Korrespondent Martin Adam hat zwei Frauen getroffen, die sich intensiv mit der polnischen und ihrer eigenen jüdischen Geschichte auseinandersetzen.
Anna Bikont wohnt im Zentrum von Warschau, ganz oben unterm Dach in einem der wenigen Häuser, die den Krieg überstanden haben. In der Fassade sind bis heute Einschusslöcher zu erkennen. In der modernen Welt kennen sie sich nicht so gut aus, sagt die 70-Jährige. Es ist die Geschichte, die sie interessiert, die der polnischen Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg.
Da ist Chas, Für Juden war das eine absolut unheimliche Zeit. Hinter sich haben sie nur Asche. Sie können nirgendwohin zurückkehren. Keine Nation, keine Gesellschaft, keine Wohnung. In ihren Wohnungen wohnen schon andere Menschen. Es gibt keine Familien mehr. Es gibt gar nichts. Und vor sich haben sie auch nichts. Der Krieg ist vorbei. Der Hass auf Juden nicht, sagt Anna Bikont. Die Journalistin und Schriftstellerin forscht seit Jahrzehnten zur jüdisch-polnischen Nachkriegsgeschichte. Das vielschichtige, multireligiöse Polen, ein Drittel der Warschauer Vorkriegsbevölkerung war jüdisch gewesen, ist zerstört. Die jetzt fast homogen katholische Bevölkerung habe sich an ein Leben ohne Jüdinnen und Juden, aber oft genug in deren Häusern gewöhnt, so Bikont. Wer Juden hilft, tut das, wie schon im Krieg, im Geheimen. Nur ein Jahr nach Kriegsende, im Juli 1946, werden in Kielce über 40 Jüdinnen und Juden ermordet. Nicht das erste, aber bei weitem das größte Pogrom der Nachkriegszeit. Im damaligen Politslang hieß es, das seien reaktionäre Kräfte, das alte Vorkriegspolen, der antikommunistische Untergrund, getrieben von antisemitischen Phantasmen der Vorkriegszeit. Aber in Kielce haben alle am Pogrom teilgenommen. Das Militär, die Miliz, neue und alte Herrscher und massenweise Einwohner. Es war schwierig, danach noch Zweifel zu haben, dass man in Polen als Jude nicht sicher leben kann. Von den gut 3,3 Millionen polnischen Jüdinnen und Juden haben nur gut 400.000 das Kriegsende erlebt. Nach dem Pogrom von Kielce 1946 flüchtet davon mehr als ein Viertel. Viele andere folgen wenige Jahre später, 1968. Studierende protestieren gegen das sozialistische Regime. Das lenkt die Wut auf eine angebliche zionistische Verschwörung. Plötzlich, sagt Anna Bikont, werden Jüdinnen und Juden wieder ausgeliefert. Nicht mehr an die Gestapo, sondern an die Miliz. Und auch Bikons Familie hat ein Geheimnis. Meiner Mutter war sehr daran gelegen, dass wir nicht erfahren, dass wir Juden sind. Und das haben wir damals, 68, auch nicht erfahren. Mein Vater hat seine Arbeit verloren. Er sollte eine Liste unterzeichnen, wer alles Jude sei und dass man fordere, sie rauszuschmeißen. Er hat das nicht unterschrieben. Anna Bikon selbst erfährt erst Mitte der 1980er Jahre, dass ihre Mutter und dass auch sie Jüdin ist. In einem Café in Kazimierz, dem alten jüdischen Viertel in Krakau, erzählt auch Miriam Singer von 1968. Es sei wahrscheinlich kein Zufall, sagt sie, dass ihre Mutter damals plötzlich christlich getauft wurde. Jestem Żydówką, ich bin Jüdin, heißt Singers Instagram-Kanal, auf dem sie aus dem normalen Alltagsleben einer jüdischen Familie berichtet. Das sei gerade wegen der Geschichte vielen Polinnen und Polen immer noch fremd.
In die Geschichte, genau, die Juden sind, die sind gestorben, die Deutschen sind die, die haben getötet und die Polen weiß man nicht, also die sind beide. Und das ist das Schwierigste, dass wir können jetzt nicht alle weinen, so viele Polen sind gestorben, weil die Polen haben auch ganz schreckliche Sachen gemacht. Und deswegen gibt es in Polen ganz riesiges Tabu.
Wer über jüdisches Leben in Polen spreche, löse damit bis heute Angst bei vielen nichtjüdischen Menschen aus. Angst, das eigene Leiden, das tragische Heldentum der polnischen Nation, all das könnte in Frage gestellt werden. Die Reaktionen auf Singers Veröffentlichungen sind daher entweder voller Hass oder übertrieben positiv. Jüdisch sein als gehypter, aber unpolitischer Lifestyle. Derweil versuchen die gerade mal 17.000 Jüdinnen und Juden, die noch in Polen sind, schlicht wieder als kleine Gemeinde zu existieren. Und das gehe trotz aller Schwierigkeiten besser als je zuvor.
Ich habe den Eindruck, dass für mich viel einfacher ist, Juden zu sein. Meine Großmutter könnte das nicht machen, weil gab's Holocaust. Und meine Mutter, das war auch keine gute Zeiten. Und jetzt in Polen, das ist das beste Zeit seit ewig für Juden.
Ja, die Situation hat sich verändert, findet auch Anna Bikont in Warschau. Allerdings mit einem bitteren Beigeschmack. Natürlich gäbe es heute weniger Antisemitismus, sagt sie. Es gäbe ja auch kaum noch Juden in Polen.
Polnisch-jüdische Geschichte und Gegenwart. Martin Adam traf zwei Jüdinnen in Warschau und in Krakau. Vom Dunkel ans Licht, das ist das Thema am Karfreitag hier im RBB 24 Inforadio. Am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Hier folgen jetzt Verkehrsmeldungen und die Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest gibt Stau mit 20 Minuten Verzögerung. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Neuruppin Stau plus 30 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf Stau plus 10 Minuten her. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Weidmannslust, die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Halali-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier gab es einen Wasserrohrbruch. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis zum 24. April. Für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf bis zum 4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Andernfalls könnte Präsident Trump schon in den kommenden Tagen das Ende der Vermittlungsgespräche verkünden, sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Gabriele Intemann.
Wenn es keine Annäherung zwischen der Ukraine und Russland gäbe, sei der Punkt erreicht, wo wir sagen, wir sind raus. Trump sei weiter an einem Frieden in der Ukraine interessiert, aber er sei nicht bereit, die Verhandlungen über Wochen und Monate weiterzuführen, so Rubio. Die USA hätten auch andere wichtige Themen in der Welt, um die sie sich kümmern müssten.
Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA rechnet nicht mit sinkenden Preisen in Restaurants und Cafés, sollte die Mehrwertsteuer reduziert werden. Der Verband reagiert mit dieser Einschätzung auf den Plan von Union und SPD, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19% auf 7% zu senken. Magnus Neuschwander.
Ob die Preise tatsächlich sinken könnten, werde maßgeblich von der Kostenentwicklung abhängen, so DEHOGA-Verbandschefin Ingrid Hartges. In den meisten Betrieben gingen 70% des Umsatzes für das Personal und den Wareneinsatz drauf. Hinzu kämen die Kosten für Energie, Pacht, Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Instandhaltungen.
Zum heutigen Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Kreuzigung Jesu. Tausende Gläubige haben sich in der Altstadt von Jerusalem zu Prozessionen versammelt. Dabei trugen sie Holzkreuze durch die Via Dolorosa bis zur Grabeskirche. In Berlin-Mitte beteiligten sich rund 500 Menschen an einer ökumenischen Karfreitagsprozession, die an der St. Marienkirche startete. Im Osterreiseverkehr hat es auf der A24 in Brandenburg bereits mehrere Unfälle gegeben. Laut der Autobahnpolizei fuhren im Laufe des Vormittags 5-mal Autos auf andere auf. Die meisten Unfälle ereigneten sich zwischen Kremmen und Fehr-Berlin. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Es entstand nur Sachschaden. Soweit die Nachrichten.